Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber.
Guten Abend. Europa war schon ein bisschen stolz auf sich. Innerhalb von Stunden hatten sich 27 Staaten geeinigt, sich die Luftpiraterie des Machthabers von Minsk nicht gefallen zu lassen, der ja einen Flug aus einem EU-NATO-Land ins andere hatte abfangen lassen, um einen oppositionellen Blogger hinter Gitter zu bringen. Da gab es Sanktionen sofort. Gestern. Heute muss Europa sich schon fragen lassen, was das wirklich bringt. Für das offizielle Ziel der EU nun, den jungen Roman Protasevich und seine russische Gefährtin freizubekommen. Das muss man schon ganz nüchtern fragen. Thomas Reichert berichtet.
Selten waren sie sich in diesem Saal so schnell, so einig. Kein langes Abwägen, kein stundenlanges Verhandeln. Sogar Ungarns Viktor Orban macht diesmal mit. Es soll neue Sanktionen geben gegen Belarus. Die Reaktion auf die Festnahme, auf das, was Merkel ein beispielloses Vorgehen der belarussischen Behörden nennt, sie ist da.
Wir sind der Meinung, dass es sich um den Bruch von internationalen Abkommen handelt. Und wenn die Völkergemeinschaft zusammenarbeiten will, dann ist das nicht akzeptabel.
Schon seit dem letzten Jahr gelten EU-Sanktionen gegen 88 Belarussen, darunter auch Lukaschenko, und 7 Organisationen. Für sie gelten Einreiseverbote, ihr Vermögen wurde eingefroren. Die neuen Sanktionen sollen weitere belarussische Offizielle treffen. Ein 3 Milliarden Euro Investitionsprojekt der EU wird ausgesetzt und der europäische Luftraum wird für Belarus gesperrt. Reicht das oder müsste die EU mehr tun?
Im Fall der Belarus-Sanktionen haben eben die EU-Staaten relativ wenig zu verlieren. Bei Sanktionen gegen Russland beispielsweise sieht das schon ganz anders aus. Da geht es um andere Summen. Deshalb ist da auch immer der Widerstand deutlich größer als jetzt im Fall von Minsk.
Ob Lukaschenko aber wegen der neuen Sanktionen einlenkt, ist mehr als fraglich. Er hat die Opposition brutal niedergeschlagen. Das angebliche Geständnis des Journalisten Roman Protasevich sei erzwungen worden, sagt sein Vater, der befürchtet, sein Sohn sei in der Haft misshandelt worden. Das sind nicht seine Worte und das ist nicht seine Art zu reden. Es ist klar, dass er den Text abliest. Er wird dazu gezwungen. Roman kann auch gar nicht gestehen, was ihm vorgeworfen wird, weil er keine Massenunruhen organisiert hat. In Moskau aber bejubeln Putin-treue Lukaschenko. Ein Abgeordneter der Kreml-Partei Einiges Russland schreibt, zweifellos hat der KGB von Belarus eine aus operativer Sicht glänzende Spezialoperation durchgeführt. Und die Chefin des staatlichen russischen Auslandssenders RT meint, ich hätte nie gedacht, dass ich Belarus in irgendeiner Weise beneiden würde, aber jetzt beneide ich es irgendwie. Väterchen, gemeint ist Lukaschenko, hat seine Rolle gut gespielt.
Wir wissen, dass die Sicherheitsorgane von Belarus und Russland eng zusammenarbeiten, dass die Kooperation zwischen beiden seit der Niederschlagung der Demonstrationen im August letzten Jahres noch mal deutlich verstärkt worden ist, sodass eine solche Operation nicht ohne politische Rückendeckung aus Moskau denkbar ist.
Schmid fordert deshalb nun auch gezielte Sanktionen gegen russische Offizielle. Die Linke im Bundestag fordert stattdessen etwas ganz anderes.
Wir müssen deeskalieren, der Westen wie der Osten. Dazu müssen wir unsere Politik ändern und Russland muss seine Politik ändern. Das wird aber nicht geschehen, wenn wir gegenseitig die Sanktionen erhöhen.
Besänftigen oder dagegenhalten, das ist der Konflikt. Eine gemeinsame Position zu Lukaschenko zu finden, mag schnell gehen. Eine zu Putin aber, seinem Schutzherrn, das ist die eigentliche Herausforderung für Europa.
Anne, glaubt denn irgendjemand in Brüssel, dass die gestern verhängten Sanktionen reichen, um Roman Protasevich freizubekommen?
Nein, die EU-Staats- und Regierungschefs wissen schon genau, dass sie mit ihren Sanktionen dem Lukaschenko-Regime, das ja maßgeblich von Russland gestützt wird, nur einige Nadelstiche versetzen können und mehr nicht. Es ging bei dieser Reaktion der EU auch maßgeblich um die europäische Selbstachtung, die es nicht zuließ, dass eine solche dreiste Aktion von Lukaschenko, die ja immerhin ein europäisch registriertes Flugzeug und europäische Fluggäste betraf, dass diese Aktion ohne Antwort geblieben ist.
Nun ist aber die offizielle Forderung in der Luft. Die beiden müssen sofort freikommen. Wie kommt die Europäische Union von der Palme wieder runter, ohne dass die beiden freikommen?
Na, die Europäische Union kann ja die jetzt verhängten Sanktionen und Flugverbote eine Weile aushalten. Sie ist mit ihrer ersten Strategie, nämlich einem gewissen gutmütigen Vorschlag des Dialogs bei Lukaschenko gescheitert und versucht es jetzt mit etwas mehr Härte. Dahinter aber steht natürlich die Frage, ob die 27 EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen denn nicht doch auch eine genauso einige Position zu einer Russland-Strategie finden könnten und versuchen könnten, mit Putin in irgendeiner Weise wieder einen Zugang zu finden, um dort die Freilassung von Protasevich zu erreichen. Danach sieht es im Moment leider noch gar nicht aus. Es gibt keine Einigkeit in der EU bezüglich Russland und es gibt auch noch keine Russland-Strategie. Aber die Frage, wie man mit diesem autoritär werdenden Russland, was auch seine Nachbarländer ausstrahlt, wie man mit dem in Zukunft umgehen will, die wird bleiben und sie wird immer drängender.
Dankeschön, Anne, für die Einschätzung. Die deutsche AfD hat heute ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bestimmt, gekürt in einer Mitgliederbefragung. Basisdemokratisch also. Daran gemessen nicht so super erfolgreich. 48% der etwa 30.000 Parteimitglieder haben abgestimmt. Nur 48%. Dabei war klar, dass es nicht nur um eine Personalie geht, sondern um die Marschrichtung der Partei. 71% der AfD-Mitglieder stimmten also gegen einen Kurs der Mitte und für einen Kurs, der die Vorstellungen des offiziell aufgelösten Rechtsaußenflügels mit einbezieht. Dafür stehen nämlich die Sieger. Das Spitzenkandidaten-Duo aus Tino Chrupalla aus der erfolgreichen sächsischen AfD und Alice Weidel, der zuletzt eher erfolgsarmen Chefin der AfD Baden-Württemberg. Die beiden haben ein recht unbekannt gebliebenes Duo der Gemäßigten geschlagen und den noch Parteichef Jörg Meuthen gleich mit, berichtet David Gebhardt.
Dass der Tag der Entscheidung nicht der Tag der Einheit ist, zeigt sich an den Teilnehmern der AfD-Pressekonferenz. Das Siegerduo Weidel-Chrupalla ist da, nicht aber Parteichef Meuthen. Wichtige Termine in Brüssel. Es zeigt sich aber auch an der einfachen Frage, ob der wenigstens persönlich gratuliert habe.
Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, wirklich alle Nachrichten zu lesen. Vielleicht ist da ja auch eine Nachricht von Jörg Meuthen und mit dem ich jetzt bisher direkt nicht sprechen konnte. Ich weiß nicht, Tino, du?
Auch die offizielle Beglückwünschung reicht mir eigentlich.
71% wollten Weidel und Chrupalla eine Niederlage für den abwesenden Parteichef Meuthen. Dessen Favoriten Joanna Kotar und Joachim Wundrak kommen auf nur 27% beim Mitgliedervotum. Der Generalleutnant im Ruhestand, Politikneuling, wollte der Partei mit seiner Vita ein seriöseres Image verleihen, die Digitalpolitikerin das neue, freundlichere Gesicht werden.
Ich glaube, wir müssen als AfD anders auftreten. Ich glaube, wir müssen einen lösungsorientierten, einen freundlichen Wahlkampf hinlegen. Ich glaube, es hat uns in der Vergangenheit geschadet, dass wir als Dagegenpartei wahrgenommen worden sind, dass wir die Wütenden waren, die immer nur angeklagt haben.
Doch die Mehrheit folgte diesem Aufruf nicht. Stattdessen klang die AfD bei Aufstellungsversammlungen zum Bundestag zuletzt eher so.
Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, von Feinden bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch eins, da wird Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott.
Mit Chrupalla und Weidel hat das Wunschduo des offiziell aufgelösten rechtsextremen Flügels gewonnen, der wie mehrere AfD-Ostverbände vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Wir wurden ja mit 71% gewählt und das ist ein eindeutiges Mitgliedervotum. Und dieses Votum ist lager- und strömungsübergreifend. Ansonsten hätte man das gar nicht erreichen können.
Doch in der AfD verschiebt sich was. Das Meuthenlager dünnt aus, schrittweise. Eher noch bürgerliche Parteimitglieder und Mandatsträger gehen, wie zuletzt ein Europaabgeordneter und enger Weggefährte Meuthens.
Ein Parlament ist keine Kirmes oder Krawallbude. Und es ist legitim, wenn man sich für das Gegenteil entscheiden mag. Nur das ist kein Weg, den ich persönlich und manche andere vor mir eben mitgehen wollte oder möchte.
Der eine Parteichef Chrupalla erntete zuletzt bei einem Landesparteitag Buhrufe aus dem sogenannten gemäßigteren Lager. Der andere Parteichef Meuthen wird heute aus dem radikalen Flügel zum Rücktritt aufgefordert. Die AfD hat nun Spitzenkandidaten. Frieden hat sie nicht.
Guten Abend, Herr Chrupalla.
Guten Abend, Herr Kleber.
Sie haben klar gewonnen, Ihre Mitbewerber haben klar verloren. Ging es da nur um Personen oder wurde da auch eine Richtung gewählt und eine andere Richtung eben nicht gewählt?
Ja, ich denke, in erster Linie ging es natürlich auch um Personen. Und deswegen freue ich mich, dass mit einer promovierten Volkswirtin und einem Handwerksmeister, das ist ja auch selten, dass zwei Politiker eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, wir hier klar gewonnen haben. Und deswegen denke ich, ist das entscheidend gewesen.
Nun sehen viele schon auch eine Richtungsentscheidung dort. Denn Ihre beiden Mitbewerber haben offensiv Wahlkampf gemacht mit einem Wahlkampf um die Mitte. Sie haben extreme Forderungen vermieden, nationalistische Töne vermieden, haben an die Mitte der Gesellschaft deutlich appelliert. Und jetzt sieht jeder, dass man in der AfD damit keinen Blumentopf gewinnen kann.
Ja, Herr Kleber, da muss ich Sie enttäuschen. Also das haben wir genauso mit Frau Weidel getan, genauso ich. Wie Sie wissen, bin ich im Landkreis Görlitz direkt gewählt und verfolge dort genau den gleichen Kurs. Natürlich gibt es bei uns unterschiedliche Strömungen. Ich decke die als Parteivorsitzender ab, integrativ, genauso wie auch Frau Weidel als Fraktionsvorsitzende. Und denke, das hat der Ausschlag gegeben, das haben sehr wohl die Mitglieder gutiert.
Nun werden Sie auch unterstützt von Mitgliedern des extremen Flügels, von Björn Höcke oder von Herrn Kalbitz in Brandenburg. Dieses Privileg hatten die beiden anderen nicht. Das sagt doch noch eine Menge aus über die Richtung, in die Sie gehen wollen.
Ja, wie gesagt, wir haben verschiedene Strömungen in dieser Partei. Das heißt nicht, dass ich in diese Richtung gehe. Diese Strömungen gehören zu einer pluralistischen Partei, zu einer Volkspartei ganz normal dazu. Es gibt in jeder Partei Strömungen, so auch in unserer. Und können wir vereinen, das ist wichtig. Und der Erfolg gerade in den neuen Bundesländern gibt uns auch in diesen Bereichen recht. Wir müssen jetzt nach Corona sehen, oder beziehungsweise noch ist ja Corona nicht beendet, mit den wirtschaftlichen Folgen umzugehen, dort Antworten geben, im sozialen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Das wird Hauptaufgabe auch im Wahlkampf werden. Das wollen wir gemeinschaftlich tun und das werden wir auch mit Frau Kotar und Herrn Wundrak machen, die sich übrigens sehr fair in diesen innerparteilichen Wahlkampf verhalten haben und deswegen freue ich mich auf diesen gemeinschaftlichen Wahlkampf.
Sie zeigen keinerlei Zurückhaltung, wenn es darum geht, auch in dem extremen Lager, wo zum Beispiel auch der Verfassungsschutz verfassungsfeindliche Bestrebungen ortet, um Verständnis, um Unterstützung zu werben, indem Sie die Positionen dieser Seite wiedergeben, auch in Ihren Erklärungen.
Ja, wissen Sie, Herr Kleber, Sie benutzen ja dieses Wort extrem auch sehr gerne. Und das ist natürlich das Framing der Öffentlich-Rechtlichen, die uns natürlich immer in diese Ecke schicken wollen. Und dass der Verfassungsschutz politisch motiviert ist, das sehen wir ja in vielen Verfahren, die wir aktuell sehen. Schauen wir uns auch mal die Vergangenheit des Verfassungsschutzes an, zum Beispiel das Zeller Loch, wo der Verfassungsschutz aktiv mitgewirkt hat, aber natürlich auch die ganzen Geschehnisse um den Breitscheidplatz. Der Verfassungsschutz soll sich wirklich um den politischen Extremismus kümmern und der ist in der AfD nicht zu finden.
Dann schauen wir doch mal in Ihr Programm. Sie fordern den Austritt aus der Europäischen Union, jedenfalls so, wie sie heute ist. Sie fordern null Familiennachzug für Flüchtlinge. Damit schrecken Sie konservative Unionswähler ab, die sich auf christliche Werte berufen. Und dann haben Sie Platz in Ihrem Programm für Forderungen wie, die Bundeswehr müsse mehr Chorgeist, mehr deutschen Geist oder mehr deutsches militärisches Liedgut pflegen. An wen wenden sich solche Forderungen?
Ja, fangen wir doch mal mit dem Dexit an, den Sie erwähnt haben. Wenn man die EU auf einen Nenner bringen will, das kann man doch ganz plastisch darstellen. Sie stecken mir auf der linken Seite 30 Euro in die Tasche und nehmen mir 100 Euro auf der rechten Seite hinaus. Das ist aktuell die EU. Wir sind ein Geberland geworden, eine Transferunion. Und das muss in dieser Form beendet werden. Das kann so nicht weitergeführt werden.
Eine Union braucht schon ab und zu auch mal ein Geberland, wenn es auch anderswo geholfen werden soll.
Ja, geholfen ist ja das eine, aber wir müssen uns doch mal Gedanken machen, warum ist denn zum Beispiel Großbritannien aus dieser EU ausgetreten? Vor allen Dingen, wer übernimmt jetzt die doch exorbitanten hohen Zahlungen? Wir zahlen 13 Milliarden zusätzlich pro Jahr, weil Großbritannien ausgestiegen ist, weiter in die EU. Wir sehen also überhaupt keinen Reformwille in dieser EU und das kritisieren wir zu Recht. Also ich sage, deswegen habe ich das heute auch schon so erwähnt, ein totes Pferd kann man nicht ewig reiten. Man sollte irgendwann auch absteigen und sich überlegen, wie es mit diesem Europa weitergehen soll. Wir stehen für ein Europa der nationalen Staaten. Das wollen wir bringen. Wir wollen diesen Zentralismus aus Brüssel zurück wieder in die nationalen Parlamente bringen, dass dort auch das Volk mitentscheiden kann, was die Entscheidung angeht.
Nochmal zum großen Bild. Ihr Wahlziel ist jetzt offensichtlich, die SPD zu überholen. Das ist ja möglicherweise ein relativ bescheidenes Wahlziel. Machtoptionen haben Sie ja nicht. Oder übersehen wir da was? Im Bund.
Nun, wenn wir die SPD sollten überholen, dann haben wir, denke ich, sehr wohl Machtoptionen. Wir werden als starke Opposition wieder in den Bundestag einziehen. Wir sehen, dass wir eine starke Opposition in diesem Bundestag brauchen. Wir sind die meiner Meinung nach einzig wahrnehmbare Opposition derzeit. Die Grünen agieren, weiß Gott, nicht mehr als Opposition im Deutschen Bundestag. Wir sehen auch die kriegstreiberische Wirkung der Grünen, die aktuell ja im Ukraine-Konflikt deutlich geworden ist, wo ich auch ganz klar sage, wer die Grünen auch wählt, wählt Krieg. Und deswegen wollen wir hier auch ein gemeinsames Europa mit Russland zum Beispiel zusammen. Das gehört für uns zum Wertekanon in diesem Europa dazu.
Wenn Sie das sagen mit den Grünen, die den Krieg promoten, was sie tatsächlich fordern, ist, dass oder sich nicht entgegenstellen wollen, wenn Verteidigungswaffen, klare Verteidigungswaffen an die Ukraine geliefert werden könnten, das als eine Kriegsposition zu bezeichnen, ist, glaube ich, ein Einzelpunkt der AfD. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr zu Ende zu diskutieren. Der Wahlkampf beginnt. Wir haben Ihre Ausgangsposition gehört. Guten Abend, Herr Chrupalla.
Guten Abend.
Und wir haben dieses Gespräch genau so um 21 Uhr geführt. Gestern Abend waren die Spitzen der EU abgelenkt. Heute kam ihr Gipfel zur eigentlichen Tagesordnung.
Da ging es um die Umsetzung der verschärften Klimaziele der EU, über die kontrovers diskutiert wurde. Osteuropäische Länder wie Bulgarien und Tschechien halten die geplante Schadstoffreduzierung um 55% für nicht machbar. Bis Mitte Juli plant die EU-Kommission konkrete Gesetzesvorschläge, um die bis 2050 angekündigte Klimaneutralität der EU zu erreichen. Kommissionspräsidentin von der Leyen will an unterschiedlichen Vorgaben für die einzelnen Mitgliedstaaten je nach Wirtschaftskraft festhalten. Die Ständige Impfkommission hat noch nicht entschieden, ob sie eine generelle Corona-Impfung von Kindern empfehlen wird. Erst müsse geklärt werden, wie dringend Kinder die Impfung zu ihrem eigenen Gesundheitsschutz bräuchten, sagte STIKO-Vorsitzender Mertens. Präsenzunterricht oder Urlaub mit den Eltern seien keine ausreichenden Gründe für eine Impfung. Zuletzt hatte Gesundheitsminister Spahn Kindern ab 12 Jahren ein Impfangebot bis Ende August in Aussicht gestellt. Das erste Gipfeltreffen von US-Präsident Biden mit dem russischen Staatschef Putin soll am 16. Juni in Genf stattfinden. Es gehe darum, die Berechenbarkeit und Stabilität der Beziehungen wiederherzustellen, so das Weiße Haus. Die US-Regierung wirft Moskau Hackerangriffe vor, auch auf die letzte Präsidentschaftswahl. Belastet sind die Beziehungen zudem durch die Inhaftierung des russischen Oppositionellen Nawalny. Nach der Waffenruhe im Nahen Osten bemüht sich US-Außenminister Blinken um die Verbesserung der Beziehungen auch zu den Palästinensern und kündigte Finanzhilfen für den Wiederaufbau des Gazastreifens an. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte er zu, es werde sichergestellt, dass die Terrororganisation Hamas nicht von den Hilfen profitiere. Blinken sagte, Palästinenser und Israelis verdienten gleichermaßen Sicherheit, Freiheit und Würde. Nach Gesprächen mit Palästinenserpräsident Abbas kündigte er die Wiedereröffnung des US-Konsulats in Ost-Jerusalem an.
Als der Konflikt im Heiligen Land wieder aufbrach, als die militant-islamistische Hamas tausende Raketen auf israelische Städte schoss und Israel mit Luftwaffe und Artillerie alles aufbot, um im dicht besiedelten Gazastreifen punktuell zu vernichten, was die Hamas dort an Infrastruktur hat, da schlugen Querschläger des Hasses auch in Deutschland ein. Tief verwurzelter Antisemitismus verband sich mit neu importiertem. Und da halten über deutsche Plätze hasserfüllte Parolen in Deutsch und in vielen Sprachen. Das war nicht nur hässlich, es ist auch eine echte Gefahr. Dass es so nicht sein muss und gewiss nicht typisch ist, hat Peter Kunz beobachtet, wo Zuwanderer zusammenkommen, die ein neues Leben aufbauen wollen und nicht alten Hass.
Wer nach Deutschland kommt, bringt sein Weltbild mit, seine Verletzungen. Auch in Hannover trugen Palästinenser in diesen Tagen ihren Zorn auf Israel auf die Straße. Viele verstehen nicht, warum hierzulande so klar Flagge für Israel gezeigt wird. Warum bei aller Freiheit der politischen Meinung Judenfeindlichkeit nicht hinnehmbar ist. Mahmoud Khalife demonstriert nicht, er studiert in Hannover Journalismus, derzeit digital. 2015 kam er nach Deutschland, geflüchtet aus Syrien, wohin seine palästinensische Familie vor 2 Generationen vertrieben worden war. Antisemitismus verurteilt er, Israel aber ebenso.
Israel ist eine Besatzungsmacht und ich weiß nicht, die Palästinenser auch haben das Recht, ein Land zu haben. Ich bin als Palästinenser hier in Deutschland, bin ich tatenlos, ungeklärt. Wenn ich in einer Behörde bin und spreche mit dem Mitarbeiter normalerweise, fragt mich, woher kommst du? Ich sage immer, ich komme aus Palästina. Schreibt er auf deinen Rechner und sieht das Land Palästina nicht.
Mahmouds Zuhause ist jetzt hier und er belegt neben dem Studium einen gemeinnützigen Dolmetscherkurs. Für die Teilnehmer war Deutschland die Verheißung von Sicherheit, Freiheit, Toleranz, als sie herkamen.
Aus Syrien.
Ich komme aus Kabul, Afghanistan.
Aus Russland.
Sie sollen künftig für Migranten in ihrer Muttersprache übersetzen, werden damit zur Brücke zwischen Kulturen.
Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Redefreiheit und wir erleben das, wie das aber in verschiedenen Situationen ja, anders interpretiert wird. Und euer Job wird künftig sein, dass ihr quasi ja, dolmetscht und das werteneutral macht. Dass der Mensch ist und dass jeder für sich seinen eigenen Wert hat.
Toleranz einüben, sich öffnen für das Leben der anderen. Eine Herausforderung, auch in der Kurspause.
Meine Mutter ist eine Russin und Vater dann Jude. Sehr gut, dass wir in der modernen Welt barrierefrei kommunizieren können, trotz unserer Würzen.
Großes Problem ist also, was die israelische Regierung dort macht. Sonst, wir haben gar nichts gegen den Juden. Und wie gesagt, wir können immer zusammenleben. Und das haben wir schon, wir schon lange Zeit und hunderte Jahre schon gemacht.
Zusammenleben, barrierefrei und Deutschland als neutraler Boden, auf dem das möglich wird.
Deutschland auch ist unser Land.
Und deshalb werden Sie am Ende dieses Kurses anderen Migranten über die Hürden deutscher Sprache und Bürokratie helfen und im besten Fall auch über die Hürde vieler miteinreisender Vorurteile.
Gerade erst hat die Bundesregierung beschlossen, die Einsätze der Bundeswehr im westafrikanischen Mali zu verlängern und aufzustocken. Gefährliches Terrain, auch wenn Kampfhandlungen nicht der Auftrag der Bundeswehr sind. Die Sahelzone ist Drehscheibe für Terrorismus, organisierte Kriminalität und Menschenhandel. Die Sicherheitslage in Mali wird immer schlechter. Dschihadistische Gruppen genießen in weiten Teilen des Landes Bewegungsfreiheit. Und dann putschte im August letzten Jahres auch noch das Militär, versprach Wahlen, die jetzt täglich unwahrscheinlicher werden und die Militärs setzen sich fest. Da stellt sich doch immer mehr die Frage, was die Bundeswehr dort noch zu suchen und zu riskieren hat. Unser Afrika-Korrespondent berichtet.
Noch bevor der Protest beginnt, werden die Demonstranten von einem Polizeiaufgebot gestoppt. Das aber ändert nichts an der Wut der Aktivistin Adam Diko auf die Ereignisse der vergangenen Nacht, als das malische Militär einmal mehr politisch eingriff und den Präsidenten und den Premierminister festsetzte. Das ist eine Demütigung für die Menschen in Mali, ein Rückschlag für die Demokratie und den demokratischen Übergangsprozess. Erst im vergangenen Jahr hatte das Militär in Mali geputscht. Eine Übergangsregierung sollte den Weg zu demokratischen Wahlen im kommenden Jahr ebnen. Bei einer Regierungsumbildung aber fühlte sich das Militär um den starken Mann und Vizepräsidenten Oberst Assimi Goïta offenbar nicht genug eingebunden und angemessen vertreten und riss die Macht an sich. Die internationale Staatengemeinschaft reagiert empört auf das Vorgehen des Militärs. Was die rebellierenden Militärs erneut gemacht haben, ist ein inakzeptabler Staatsstreich innerhalb eines Staatsstreichs. Das fordert eine umgehende Verurteilung. Und wir sind bereit, in den nächsten Stunden gezielte Sanktionen gegen die Akteure zu verhängen, wenn sich die Situation nicht klärt. Wie Frankreich ist auch Deutschland derzeit mit rund 1000 Soldatinnen und Soldaten in 2 Missionen in Mali militärisch vertreten. Denn Terrorgruppen halten das Land seit dem Tuareg- und Islamistenaufstand 2012 in Atem. Ab Juni soll das deutsche Kontingent der Europäischen Ausbildungsmission EUTM sogar deutlich erhöht werden. Der erneute Staatsstreich der malischen Armee aber werfe Fragen auf, sagen Experten.
Das bedeutet ganz offensichtlich, dass die Bemühungen, den Sicherheitssektor zu reformieren, das Kernziel dieser Mission bisher nicht wirklich erfolgreich gewesen sind. Letztes Jahr hat die EU nach dem Putsch letztes Jahr entschieden, die Ausbildungsbemühungen zu pausieren. Diesen Schritt könnte sie jetzt wieder treffen.
Mali kommt nicht zur Ruhe. Die neue politische Unsicherheit könnte die ohnehin instabile Lage im Land noch weiter verschärfen.
Das Wirtschaftsthema war heute die geplante Mega-Fusion auf dem Wohnungsmarkt. Der Immobilienkonzern Vonovia will die Deutsche Wohnen übernehmen für 18 Milliarden Euro. Es entstünde Europas größter Immobilienkonzern, Frank Bethmann, und das mit dem Versprechen, dass die Mieten nur begrenzt steigen. Wie realistisch ist das?
Ja, das muss ich noch zeigen. Fakt ist, dass es die Mieter künftig mit einem neuen Vermieter-Giganten zu tun hätten und dass die Ankündigung dieses Zusammenschlusses mitten in die Debatte um bezahlbares Wohnen fällt. Erst am Wochenende Proteste gegen steigende Mieten in Berlin. Gerade hier ist die Not groß. Aktivisten fordern sogar die Enteignung der beiden Immobilienkonzerne, die es zusammen auf über 550.000 Mietwohnungen bringen und jährlich Mieteinnahmen von über 3 Milliarden Euro erzielen würden. Andererseits, trotz dieser Größe am Gesamtmarkt vermieteter Wohnungen in Deutschland, hätten die beiden DAX-Konzerne auch künftig nur einen Anteil von 2,4%. Die Aktien beider Konzerne reagieren unterschiedlich. Für die Deutsche Wohnen geht es heute über 16% nach oben. Vonovia dagegen mit einem Minus von 6% größter Verlierer im DAX. Vor allem, weil der Zusammenschluss teuer wird, um den Deal zu stemmen, will Vonovia neue Aktien im Wert von 8 Milliarden Euro ausgeben. Eine Kapitalverwässerung, die bereits heute kräftig auf den Kurs drückte.
Vielen Dank nach Frankfurt.
Gerne.
Jetzt ging es überraschend schnell mit der Unterschrift, sagte selbst Hansi Flick, der nun definitiv nach der Fußball-EM im Juli Bundestrainer wird. Der DFB gab einzig dieses aktuelle Foto heraus, Peter Arnold über Hansi Flick, den Nachfolger seines früheren Chefs Joachim Löw.
Hansi Flick also soll für frischen Wind sorgen, personell und sportlich. Er kennt den DFB bestens. Bis zum WM-Titelgewinn 2014 war der 56-Jährige 8 Jahre lang schon einmal als Co-Trainer von Löw bei der Nationalmannschaft tätig. Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen. 7 Titel mit dem FC Bayern in den vergangenen 1,5 Jahren. Hansi Flick versteht es, größten Erfolg mit großer Empathie zu verbinden.
Ja, es ist eine sehr gute Entscheidung für den DFB. Nicht nur, weil er den Verband kennt, sondern weil er jetzt bei Bayern München auch eine überragende Arbeit gemacht hat.
Die erste Aufgabe für den angehenden Teamchef, die Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Die kommende EM kann Hansi Flick dagegen noch ganz entspannt aus seinem Urlaub verfolgen.
Bei uns ist gleich Hannes Jenecke im Einsatz für den Wolf. Tolle Story, große Bilder.
Und gegen 0.15 Uhr meldet sich Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update.
Bis morgen. Tschüss. Tschüss.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Bisher hat es im Mai ausreichend viel geregnet, teilweise sogar in einigen Regionen mehr als normal. Aber in der Tiefe kommt das Wasser relativ schwer an. Und so herrscht immer noch eine schwere Dürre und teils außergewöhnliche Dürre, zum Beispiel im Osten Deutschlands oder im Süden. Ja, es regnet in den nächsten Tagen zwar weiter, aber um diese Dürre auszugleichen, müsste es mehrere Monate hinweg überdurchschnittlich viel regnen. Ja, und wir schauen auf das Wetter. So sieht es aus. Von Nordwesten kommt kalte Luft. Das Aprilwetter setzt sich quasi weiter fort und vor allem im Süden kommt hier kräftiger Regen auf. Und das bereits in der kommenden Nacht. Von Westen her also viele Wolken mit kräftigem Regen. Im Norden sind es Schauer und Gewitter. Sonst ist es im Osten und im Süden trocken. Hier gehen die Temperaturen an den Alpen bis auf 0 Grad zurück. Im Südwesten Deutschlands bis auf 10 Grad. Sonst liegen wir bei 3 bis 9 Grad. Morgen also viel los im Norden, Schauer und Gewitter erneut, muss man sagen, die durchziehen, teilweise mit kräftigem Wind. Im Süden auch viel Wind, dazu viel Regen, der sich allmählich nach Süden durchsetzt. Ganz im Süden, an den Alpen, da bleibt es am längsten trocken, teils mit sonnigen Abschnitten. Und das bei höchsten Temperaturen dort bis 18 Grad, sonst liegen wir zwischen 10 und 16 Grad. Und die kommenden Tage, am Donnerstag setzt sich das Schauerwetter weiter fort, teils mit kräftigen Gewittern bei 12 bis 19 Grad. Ab Freitag wird es von Westen her allmählich trocken mit Sonnenschein, Werte bis 21 Grad.